Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir hatten ein paar sehr mäßige Testspiele vor der EM. Und da habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, was wird das denn bringen? Aber ich muss ehrlich gestehen, dass nach die wackelige Phase in Spiel 1 mit das 3-2 wir eigentlich uns immer wieder ein bisschen gesteigert haben, uns ein bisschen angefreundet haben an das nicht holländische System 3-5-2. Aber es funktioniert. Und nach vorne gut, nach hinten gibt es so links und rechts noch ein paar Sachen, die man ändern kann.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Gestern Abend das letzte Spiel der deutschen Mannschaft in der Vorrundengruppe F gegen die Ungarn. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog produziere, ich kenne das Ergebnis nicht, denn zwischen Abpfiff, so gegen 23 Uhr, und der Veröffentlichung der neuen Ausgaben immer am Donnerstag kurz nach Mitternacht, also um 0.05 Uhr sowas, da war keine Zeit mehr, um eine Ausgabe zu produzieren, wo das Spiel Deutschland-Ungarn ein Thema gewesen wäre. Deswegen diese Ausgabe ohne die deutsche Mannschaft, dafür mit der niederländischen. Denn die Niederlande haben ihre Vorrundengruppe dominiert, gewonnen, 3 Siege, 8 Tore. Das war wieder beherzter Offensivfußball, wenn auch vielleicht nicht alles so überzeugend war, aber insgesamt hat die Niederlande wieder mal gezeigt, dass sie durchaus ein EM-Titelkandidat ist. Ich habe mit Erik Meyer über die Elftal gesprochen. Er hat selber einmal für die Nationalmannschaft der Niederlande gespielt, kennt sich natürlich bestens im niederländischen Fußball aus, bei uns in der Bundesliga sicherlich auch ein Name gewesen, Hamburg SV, Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen. Sehr sympathischer Mensch, das werdet ihr auch immer wieder sehen bei Sky, wenn er dort als Experte zum Einsatz kommt. Und mit ihm habe ich über die niederländische Mannschaft gesprochen. Wie gut sind sie? Wie ist dieses System 3-5-2 zu verstehen, wo es ja dieses Segelflugzeug gab, dieses Motorflugzeug mit der Aufschrift Frank 4-3-3 gewoon, was wohl so heißt, hey, wir haben uns doch an das 4-3-3 gewöhnt, wieso spielt sie jetzt 3-5-2? Auch ein Thema mit Erik Meyer, der wieder sehr sympathisch und sehr unterhaltsam geantwortet hat. Hier gleich das Interview mit Erik Meyer, dem Ex-Nationalspieler der Niederlande. Vorab nochmal meine Vita. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport 1 und das Sportradio Deutschland, habe so rund 1250 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften kommentiert, das mache ich aktuell auch für das Sportradio Deutschland und bin seit einiger Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Jetzt das Gespräch mit Erik Meyer. Erik Meyer darf ich begrüßen, natürlich aus der Bundesliga bekannt, der niederländische Torjäger, der in der Bundesliga ja unter anderem für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen top gespielt und getroffen hat. Und ich glaube, Erik, du wirst deine Niederlands-Elftal, deine niederländische Nationalmannschaft ja verfolgen bei der Europameisterschaft. Die haben gestern die Vorrunde beendet und sind Gruppenerster geworden und ich glaube, das ganz problemlos durchmarschiert durch diese Gruppe. Wie gefällt dir die Nationalmannschaft?
Ja, eigentlich ganz, ganz positiv. Wir hatten ein paar sehr mäßige Testspiele vor der EM. Und da habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, was wird das denn bringen? Aber ich muss ehrlich gestehen, dass nach die wackelige Phase in Spiel 1, mit das 3-2, wir eigentlich uns immer wieder ein bisschen gesteigert haben, uns ein bisschen angefreundet haben an das nicht holländische System. 3-5-2 aber es funktioniert und nach vorne gut, nach hinten gibt es so links und rechts noch ein paar Sachen, die man ändern kann.
Aber sehr interessant, du hast dieses 3-5-2 angesprochen. Das ist ja anscheinend in den Niederlanden das große Thema, weg von diesem eigentlich in den Niederlanden gesetzten 4-3-3, diesem Johan Cruyff-Ajax-System. Mhm. Der Nationaltrainer spielt 3-5-2. Wir kriegen das ja nur von außen mit, aber es scheint in den Niederlanden ja ein Riesenthema zu sein. Ist das wirklich so?
Man musste sich da schon eine Weile dran anfreunden. Aber ich finde es gar nicht so eine schlechte Wahl, weil wann spielst du das System, wenn du auch sehr gute Außenspieler hast? Und die haben wir im Moment nicht. Nicht von das Niveau, dass du diese Meisterschaft gewinnen kannst. Also musst du die vielleicht ein bisschen anders darstellen und mal aus einer anderen Art oder einer anderen Struktur spielen. Und jetzt sind eigentlich deine Links- und Rechtsverteidiger oder Links- und Rechtsläufer auf die Seite deine Außenspieler, und die kommen auf die Position, die stehen da nicht schon. Und das gibt es, das spielt von uns ein bisschen etwas andere Farbe.
Kurioserweise gab es ja dieses Flugzeug über dem Trainingsplatz in Zeist, was er geschrieben hat, 433 Chewun. Du wirst es übersetzen können, was heißt das genau?
Ja, das eigentlich hieß es eigentlich, mach doch 4-3-3, das machen wir doch schon immer. Wieso musst du das jetzt ändern?
Ja, völlig verrückt. Also jetzt fliegt jeden Tag so ein Flugzeug durch die Gegend. Zuletzt war Malen als Stürmer gefordert worden. Wie geht man in den Niederlanden damit um? Weiß man, wer das macht überhaupt? Wer fliegt denn da?
Nein, aber an sich ist es schon lustig, dass sich Leute so sehr im Fußball interessieren, dass sie da sogar noch Geld ausgeben, um Flugzeug hochgehen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass jeder das nur so macht, um das Beste für uns rauszuholen. Und ich muss sagen, Frank de Boer macht das richtig auf seine Art und Weise. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit diesem Kader kommen, der gut ist, aber der nicht exzeptionell gut ist.
Ja, das ist angesprochen. Der Auftakt 3-2 gegen die Ukraine war so ein bisschen wackelig, aber gewonnen. Danach die Österreicher, meine ich, ganz diszipliniert 2-0 geschlagen, Nordmazedonien 3-0. Also maximale Punktausbeute, 9 von 9 Zählern geholt. Auch wieder offensiv toll getroffen mit insgesamt 8 Toren. Also wir würden aus deutscher Sicht sagen, solche Ergebnisse nehmen wir gerne. Aber du deutest so ein bisschen an, ich meine das rauszuhören, so ganz zufrieden ist man nicht. Woran hakt es denn da noch?
Ja, ich denke sowieso, dass wir jetzt so viele Chancen weggeben. Das war gestern auch der Fall gegen Nordmazedonien. Das echt ein Zwerg ist, die ein paar sehr gute Kicker drin haben, aber die dürfen natürlich nie im Leben 2-3 Mal alleine vom Torwart kommen oder Riesenchancen rausspielen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Ukraine und Österreich. Wir wollen uns nicht so groß machen, aber wir waren jetzt in einer Gruppe drin, wo keine großen Länder dabei waren. Da ist die Gruppe für Deutschland schon etwas anders aufgestellt. Und deshalb bin ich noch kritisch, weil wenn wir gegen die Kleinen schon defensiv diese Probleme haben, wie muss es dann sein, wenn der Gegner eine Anzahl an Stürmern stehen hat, die einfach von Weltklasse-Niveau sind, dann bekommen wir Probleme, glaube ich.
Also ein bisschen unangenehm, ne? Ihr gewinnt diese Gruppe und dominiert sie, aber du sagst richtigerweise, man weiß nicht so richtig, wo man steht, weil so ein richtiger Maßstab als Gegner war jetzt nicht dabei. Da wäre jetzt im Vergleich die deutsche Mannschaft sicherlich eine Ecke weiter, die Welt- und Europameister als Gegner hat und weiß genau, wo sie steht. Also dieser Gruppensieg der Niederlande, so ein Muster ohne Wert, wo man jetzt noch nicht so richtig weiß, wie man es einordnen muss?
Ja, so eigentlich so ein bisschen wie du die Freundschaftsspiele machst vor der Saison oder die Testspiele vor der Saison losgeht. Ich denke auch, dass für uns erst am Sonntag die Europameisterschaft losgeht, weil wir dann erst wissen, okay, wir haben das jetzt bestanden, das war erstmal der erste kleine Sprung, die Vorbereitung ist gut gegangen, aber jetzt fängt es erst richtig an. Und das Gefühl habe ich im Moment jetzt bei unserer EM.
Dann wäre die Frage auch, ob diese Mannschaft, die bisher gespielt hat, die Stammelf wäre oder würdest du was umstellen? Man hat ja mit Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg in der Spitze angefangen. Jetzt hat Mahlen gespielt, sicherlich auch eine Forderung durch das Flugzeug, und der hat gespielt und hat sogar getroffen. Würde man das jetzt wieder umstellen? Wie sähe denn deine Top-Mannschaft aus?
Naja, Fakt ist, dass wir einige Möglichkeiten haben. Das System, das steht. Du kannst immer noch mal Weindahl auf die linke Seite spielen oder Van Aanholt, das macht auch nicht so viel aus. Die sind von Spielertyp ehrlich ähnlich. Durch Weghorst oder Mahlen hast du zwei unterschiedliche Typen. Weghorst ist Blockspieler, Anspielstation, großer Kerl, kannst du hoch anspielen, da können andere nachrücken. Und Mahlen ist Technik, Schnelligkeit, auch mal ein Dribbling zu viel machen, das gehört auch damit dazu, und ein Stück weit jünger. Also wir können da gucken, was passt am besten zum welchen Gegner. Und den Gegner, den suchen wir ja noch. Viele wissen ja, gegen wen sie spielen. Das gilt für uns noch nicht. Wahrscheinlich einer aus der Gruppe von Deutschland.
Das könnte passieren, dass das nächste Spiel Niederlande-Deutschland im Achtelfinale heißt. Ausgeschlossen ist das nicht. Wünscht man sich das oder hätte man Angst aus niederländischer Sicht, weil Deutschland vielleicht doch stärker ist, als viele glauben?
Ja, ich meine, einer der drei, ob das jetzt Portugal, Deutschland oder Frankreich ist, die tun alle drei weh. Also das sind Topspiele. Das könnte auch ein Endspiel sein. Und ihr habt das ja schon in eure Gruppe spielen, dass das Endspiele sind. Das hat man ja auch gesehen. Das erste Spiel in Frankreich war nicht so gut, dominant, aber nach vorne nicht gut. Das zweite gegen Portugal viel besser und sehr attraktiv. Es wird für uns dann richtig schwer. Und das wird dann auch der Testcase, was ich gerade angesprochen habe. Wie gut sind wir dann, wenn das Niveau sich so weit steigert? Und wir warten ab, wer es wird, welche Gegner wir dann bekommen. Und dann können wir auch unsere Taktik oder mit welchen Spielern wir spielen, mit Klein-Klein vorne, Depay malen oder Klein-Groß mit Weghorst oder Depay vorne, können wir daran anpassen.
Ihr seid ja zu beneiden, denn wir reden ja gerade über die Offensive bei euch mit Depay, mit Mahlen, Weghorst, Dumfries, der jetzt vielleicht der EM-Star, die EM-Entdeckung ist. Ihr habt riesen Alternativen. Wenn ich den möglichen Gegner ansehe, Portugal, Ronaldo, ja, Diogo Jota, dann wird's auch dünn bei denen. Frankreich überragend, Griezmann, Mbappé, Benzema. Deutschland hat gar keinen zentralen Stürmer, die kommen eher flach über Geschwindigkeit. Also ihr seid doch eigentlich zu beneiden, was ihr in der Offensive an Qualität und an Auswahl habt.
Ja, wir haben reichlich Auswahl und das freut uns. Luc de Jong, der uns eigentlich förmlich zur EM geschossen hat mit seinen Toren, der sitzt auf der Bank und bekommt links und rechts mal 5 oder 10 Minuten. Also Stürmer reichlich, da können wir uns nicht beklagen. Ich glaube, wir haben das Problem, dass unser Anführer hinten, Van Dijk, fällt in die Brandung, dass der da nicht da ist. Das ist der Mann, der auch mit Wort und Kommando richtig Führung übernimmt. Wenn du ihm hinten hast, Wijnaldum mit seiner kongenialen Partner Frankie de Jong ins Mittelfeld und dann vorne Depay, dann hast du eine richtig starke Achse. Und dann durch das Wegfallen von Van Dijk hat sich da natürlich etwas geändert, aber trotzdem sind wir hinten noch mit Jungs mit Erfahrung, die in Italien spielen, mit De Ligt, mit De Vrij, bei Inter und Juve. Also da sind wir gut aufgestellt. David Blind spielt dann daneben, enorm viel Erfahrung. Was das angeht, steht das gut. Allerdings die Abstimmung Mittelfeld Defensive, da können wir uns noch ein Stück weit verbessern. Wenn viele laufende Leute aus dem Mittelfeld in den Sturm reinkommen oder in die Dreierkette, da haben wir noch Probleme. Und das ist genau das Spiel, was Deutschland mag.
Also wäre aus unserer Sicht, deutscher Sicht gesagt, Niederlande ein Wunschgegner, weil wir wären eigentlich auf dem Papier von der Spielanlage her besser.
Ihr habt die Typen, die uns dann wehtun können aus dem Mittelfeld aus. Ja, das stimmt. Also bitte dann lieber Frankreich oder Portugal.
Ich glaube, wir hätten auch nichts dagegen, wenn es nicht gegen den Nachbarn Niederlande geht. Wenn man so ein bisschen die niederländische Statistik oder Vergangenheit, Historie der Nationalmannschaft durchgucken, Manchmal war der Torwart so ein Wackelkandidat. Ich erinnere mich an 74, Jan Jungblut. Das ging irgendwie gar nicht. Dann gab es aber Hans van Breukelen, richtig gute Jungs. Jetzt habt ihr Martin Stecklenburg mit 36, so ein bisschen die ältere Generation. Aber er hat die Jüngeren weggebissen, weil er besser ist. Ist das eine gute Position oder wackelst da?
Nein. Er ist der älteste Spieler, der jeweils bei der EM gespielt hat, mit seiner 38. Aber er ist auch eigentlich nur in die Mannschaft bei Ajax reingerutscht, weil Onana plötzlich nicht mehr spielen durfte, weil er gesperrt ist, und hat eigentlich eine Bombensaison gespielt bei Ajax. Dann war Cillessen, der normalerweise Nummer 1 ist, Corona infiziert und ist dann auch gar nicht mehr im Kader nominiert worden. Ja, ich denke schon, dass da jemand steht mit Erfahrung, mit Ruhe, aber es ist kein Van der Sar. Nein, das Niveau hat er nicht. Aber es ist ein guter, stabiler Torwart.
Dann lass uns bitte nochmal die gesamte Europameisterschaft bewerten. Wie gefällt sie dir denn? Dieser Austragungsmodus ist ja eh sehr gewöhnungsbedürftig quer durch Europa. Mag damals, als Michel Platini das entschieden hat, aufgrund 60 Jahre UEFA, durchaus nachvollziehbar. Jetzt in Corona-Zeiten vielleicht doch nicht mehr so spielerisch. Eine tolle EM oder Durchschnitt?
Nö, also ich habe bis jetzt ganz viele gute Spiele gesehen. Auch ein paar, wo du gedacht hast, naja, jetzt gehe ich mal in die Küche und schneide mir mal eine Banane. Wenn ich zurückkomme, habe ich echt nichts verpasst. Aber es gab auch richtig gute Spiele, schöne Tore, schöne Szenen. Und ich bin eigentlich mit dieser EM zufrieden, dass ich in dieser Zeit Tausenden Sportler durch ganz Europa bewegen, durch die Luft, um irgendwo Fußball zu spielen. Wäre es ein bisschen überflüssig, aber gut, das wurde damals bestimmt und man versucht es so zu halten, wie es damals war. Aber ne, also ich freue mich, dass ich auch wieder Gesänge höre im Stadion, dass ich Leute wieder sehe und dass der Fußball wieder anfängt zu leben und das lebt von Fans, von Leuten, die ins Stadion kommen. Von Emotionen, von einem Flugzeug mit dem Text über den Trainingsplatz, das ist Fußball-Emotionen. Das liebe ich. Deshalb finde ich Fußball so geil.
Zeigt, wie wertig, hochwertig diese Veranstaltung ist, diese Europameisterschaft, die 3 Wochen etwa braucht, um 6 Mannschaften ausscheiden zu lassen. Ist dieser Turniermodus nachvollziehbar?
Ich finde es ein bisschen überzogen. Ich glaube, dass wir in einer Fußballsaison mittlerweile gelangt sind, wo es fast keine Pausen mehr gibt. Und vielleicht wäre es dann auch logischer, dass du dann eine Anzahl an Länder weniger zu EM gehen lässt, sodass du das ganze Programm ein bisschen kürzer machst. Es gibt so viel Fußball, so viele Tage und auch für die Jungs, die alle auf Top-Niveau spielen. Keiner kommt unter die 60 Spiele im Jahr. Wann endet das denn? Und was kann ein Körper durchhalten? Das wird die wichtigste Frage sein. Wir wollen alle schönen Fußball mit fitten Spielern. Ist das auch immer möglich, das ganze Jahr durch? Ich glaube es nicht. Also die Jungs sind echt super voll durchtrainiert. Das sieht man ja jedes Mal, wenn jemand sein Trikot auszieht. Das ist der Wahnsinn. Aber trotzdem bleiben es nur Menschen. Und irgendwann sagt der Körper bis hier und nicht weiter. Und ja, dann würde ich es wünschen, dass Turniere und sicherlich in Sommerpausen, wo andere Spieler danach Pause haben, wenn gleich die Liga wieder losgeht, etwas kürzer sein würden.
Naja, deinen Körper hast du ja sicherlich immer noch, denn wir kennen uns und ich weiß, dass du im Triathlon jetzt im Moment unterwegs bist und immer noch gut durchtrainierst und ständig läufst und machst. Also das wird bei dir vermutlich mit dem Sixpack nicht anders aussehen. Also heute könntest du da sicherlich mithalten. Da hätte ich also keine Bedenken. Aber natürlich die wichtigste Frage, wen sieht Erik Meier denn als neuen Titelträger? Wer wird Europameister?
Ja, für mich ist bis jetzt derjenige, der den besten Eindruck hinterlassen hat, sowohl offensiv als defensiv, ist für mich im Moment Italien. Geben hinten nichts weg, haben sehr viele flexible Spieler vorne, aber im Mittelfeld, dass es versteht, für die Offensivleute hart zu arbeiten, Und ich sehe vor allen Dingen auch enorm viel Freude. Wenn sie ein Tor machen, dann rennen 25 Italiener auf den Platz und kuscheln sich und halten sich fest. Und der eine gönnt den anderen am liebsten noch das Tor. Da passiert was in Italien. Und ich denke, dass das für mich ist das Favorit Nummer 1.
Deutschland nicht. Was fehlt uns denn, um Europameister zu werden?
Ja, das hast du gerade ja selber auch schon gesagt. Ich denke, dass ein Stürmer fehlt. Jemand, der garant steht für eine Anzahl an Toren. Und es ist schön, dass du Tore verteilen kannst über verschiedene Schultern und dass auch Leute aus dem Mittelfeld die Tore machen sollen. Aber du brauchst jemanden vorne drin, der die Tore für dich schießt. Und der sehe ich im Moment nicht bei Deutschland. Werner ist nicht in einer guten Verfassung. Und Volland hat noch nicht den Status bei der Nationalmannschaft, dass er spielen soll. Ja, dann bleibt mir kein anderer echter Stürmer übrig. Dann sind es eilig Spieler, die von außen nach innen kommen. Die Gnabrys, die Müllers oder Gosens dieser Welt, die dann die Tore machen. Und gegen Portugal hat das funktioniert. Aber funktioniert das bis zum Ende? Das glaube ich nicht.
Und es hat zum Beispiel gegen die Franzosen nicht funktioniert, wo wir viele Flanken nach hinten heraus reingeschlagen haben, aber keiner da war. Wir haben diese Brechstange nicht, diesen Wout Weghorst, Luc de Jong, die mit Kopfballstärke vielleicht was machen können. Also dieses Zentrum haben wir nicht, haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Muss Deutschland da schnellstmöglich wieder so eine Brechstange, die man mal reinschmeißen kann, so einen Körper wie Mario Gomez heranzüchten, um diese Position wieder besetzen zu können?
Ja, wenn wir ehrlich sind, ist nach Klose ist nichts mehr gewesen. Und ja, dann würde ich fast sagen, zu viele Nachwuchsleistungszentren haben eigentlich den Pep Guardiola-Code im Blut reinfließen lassen und haben vergessen, dass es nicht nur Pep Guardiola gibt, sondern dass man auch mit einem Plan B nochmal Spiele gewinnen kann. Und das wäre dann vielleicht mit einem größer gewachsenen Stürmer oder jemand, der man als Anspielstation vorne drin hat. Und ja, den sehe ich eigentlich nicht. Und den habe ich bei der U21 von Deutschland schon gesehen. Und ich hoffe, dass aus dem Kader vielleicht der eine oder andere noch durchrutscht Richtung Nationalmannschaft, dass sie sich weiterentwickeln kann, durch viele Spiele zu machen, um dann ein gestandener Stürmer zu sein. Weil wenn das System 3-5-2, was wir letztes Jahr immer mehr sehen, immer mehr gespielt wird, dann brauchst du doch noch mal jemand, der etwas mehr Körper hat, als das, was wir jetzt sehen vorne im Sturm.
Hätte ein Erik Meier von damals uns heute gut getan?
Wenn ich ganz ehrlich bin und ich schaue mir den Fußball an, wie er sich jetzt so entwickelt hat, dann schrecke ich manchmal. Das Spiel ist viel schneller geworden. Die Spieler sind taktisch so viel besser, als wir es waren. Technisch ist auch noch, musst du was in die Bagage haben. Dann musst du auch noch 2 Stunden laufen können. Ja, es wird mehr auf Ernährung geachtet. Und ja, die Schuhe sind besser. Der Ball ist auch viel besser. Die Plätze sind unglaublich viel besser geworden. Aber trotzdem glaube ich, ich hätte Mühe, vielleicht auf zweite oder dritte Liga-Niveau mitzuhalten, wenn ich sehe, was jetzt gefragt wird von einem Spieler. Da bin ich ehrlich. Das Niveau ist richtig hochgegangen.
Du hast in den Niederlanden mit dem PSV Eindhoven den nationalen Pokal, den KNVB Becker, also den Pokal des niederländischen Verbandes, gewonnen. Was war sicherlich eine ganz große Nummer, glaube ich, mit Maastricht, 34 Tore in einer Saison, das ist ja, oder in 2 Spielzeiten, ist ja auch nicht so ganz wenig. Aber nur ein einziges Länderspiel, wie kann das denn? Hat man dich da übersehen?
Ja, du hast gerade angesprochen, dass es in den Niederlanden immer viele Stürmer gibt. Die hatte ich auch, wo ich ein bisschen Tore geschossen habe in den Niederlanden. Da gab es einen sicheren Marco van Basten, da gab es einen Dennis Bergkamp, da gab es einen Pierre van Hooijdonk, da gab es John Bosman, der ein ähnlicher Typ war wie ich. Da war René Eikelkamp mit mir, sag mal, in die zweite, dritte Linie drin. Juri Mulder, also wir hatten so viele Stürmer, da musste der Bondscoach sich nur entscheiden, wen nehme ich. Und die erst 2 genannte, von Basten und Bergkamp, ja, das waren eigentlich auch noch meine Vorbilder oder meine Idole. Und ja, dann weißt du, dass du auf ein anderes Niveau spielst als die beiden. Das war echt absolute Weltklasse.
Das einzige Länderspiel war das 6:0 gegen San Marino. Da hast du auch durchgespielt, aber nicht getroffen. Da habe ich noch so gedacht, guck, wer gegen den Gegner nicht trifft, der ist nicht nationalmannschaftsreif.
Danke fürs Kompliment.
Entschuldigung.
Aber bei mir im Dorf sind nicht so viele Leute, die sagen können, dass sie für die Nationalmannschaft gespielt haben. Und ich bin da so stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich bin ja als Sohn von Metzger aus dem Dorf Profifußballer geworden. Und ich wollte eigentlich nur so sein wie mein Vater. Metzgerei machen und Fußball spielen bei SV Meersen. Am Ende habe ich dann Nationalmannschaft Liverpool und 18 Jahre Profifußball gespielt. Mit den Qualitäten, die ich hatte. Und ich war kein Van Basten oder Hüllet oder wer auch immer. Aber mit meinen Fähigkeiten habe ich das so lange gemacht. Und weißt du, was vor allen Dingen das Allerwichtigste war? Ich habe enorm viel Spaß dabei gehabt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich jetzt auch zum Beispiel bei Hosen sehe. Der hat Spaß am Fußball. Der genießt es, da zu stehen und einfach zu kicken und auch mal kaputt zu sein oder Blut am Knie zu haben. Weil er weiß, dass er eigentlich ein super gut bezahltes Hobby hat, was er Jahren machen kann, mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht. Und das war für mich auch bei der Nationalmannschaft, ob das jetzt bei Maastricht war oder Alemannia Aachen oder wo auch immer. Da ist nicht so viel Unterschied zwischen Kreisklasse C und die Nationalmannschaft. Es geht sich um das leckere Gefühl, auf dem Platz zu stehen, den frisch gemähten Rasen zu riechen. Ja, dann geht dir doch ein Herz auf.
Ja, wer dich kennt und dich hört, dem geht auch ein Herz auf, weil Erik Meier total nahbar ist, immer nett und sympathisch. Es gibt keinen, der sagt, Erik Meier, ach Gott, oh Gott, nee, den ganz vergessen. Also das nicht. Und wer dich in deiner Rolle bei Sky als Fußballexperte sieht, der weiß auch, da lebt jemand Fußball. Also dass du diesen Fußball mal komplett vernachlässigst und sagst, jetzt mache ich gar nichts mehr und bleib mir weg mit dem Fußball, weil er sich so gewandelt hat, dass ich damit nicht mehr identifizieren kann, das kann man sich nur schwer vorstellen, oder?
Nein, mein Leben, da gehört Fußball mit dazu. Sowieso Sport im Allgemeinen, weil ich bin auch jemand, der sich auch gerne am Sonntagmorgens Biathlon anguckt im Fernsehen, weil ich das auch genieße. Oder wenn einer mit 140 km/h einen Berg runterfährt auf Skier. Ich bin geimpft worden mit Sport. Mein Vater hat Fußball gespielt, Mama Volleyball, meine beiden Schwestern Basketball. Die wichtigste Maschine bei uns war die Waschmaschine. Die hat ja jeden Tag gelaufen, volle Pulle. Sport ist so wichtig, um auch Vitalität zu haben, um fit zu sein. Und ich denke sicherlich in die Zeit, wo wir jetzt sind mit Covid und Co., glaube ich, dass es sehr wichtig ist, um mal in sich selber reinzuhören, bin ich fit oder soll ich nicht mal ein bisschen fitter werden, um dieses alles schaffen zu können. Weil ich denke, dass wir in einer Welt leben, die gesättigt ist, wo wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, sicher diese Seite der Welt. Und da denke ich, dass Vitalität und fit sein, und das heißt fit im Körper und im Kopf, eminent wichtig ist. Und das versuche ich zu machen und das geht bei mir durch Sport.
Wenn jetzt jemand, der 34 Jahre lang Fußball gespielt hat, also Ziel war, ein Ball ins Tor zu treten, köpfen, wie auch immer, und damit zu gewinnen, also Zahlen zu erzielen, 1:0, 2:0, was auch immer. Und jetzt machst du Triathlon, da geht es ja um Zeiten, das ist ja eine ganz andere Sportart. Wer hat sich denn da reingeschaut?
Ja, das Schöne ist, dass ich natürlich all die Jahre Teamsport gemacht habe und ich dann nach meiner Karriere versucht habe, so ein bisschen mich fit zu halten mit Laufen oder auf dem Fahrrad zu sitzen. Und plötzlich gab es den Ironman in Maastricht. Volle Distanz, also 3,8 Schwimmen, 180 Grad und dann noch ein Marathon. Bei mir in Maastricht, in die schönste Stadt der Niederlande. Und ja, da bin ich morgens zum Start gegangen, um 7 Uhr, papp, da ging die Kanone ab und da sind dann 2000 Leute in einem Neoprenanzug in meinem Maß, in die Maß der Fluss gesprungen und ich habe da Gänsehaut bekommen. Ich habe mir gedacht, wow, was ist das geil. Und dann habe ich mir versprochen, wenn ich 50 werde, werde ich das auch machen. Und meine Frau hat erst gedacht, er ist bekloppt, aber ich habe das dann trainiert und ich wollte es machen letztes Jahr beim Challenge Rot. Aber wurde ja abgesagt durch Corona und dann musste ich das verschieben. Aber ich werde es machen. Jetzt am 5. September ist die Challenge Rot. Und ja, dann werde ich Triathlon machen. Und ich muss sagen, die Kombination, das Schwimmen, Radfahren und Laufen, um immer wieder andere Muskelgruppen zu trainieren, das tut gut. Das bringt Spaß. Ich fühle mich gut dabei. Was ich angenehm finde, ist, dass ich ein Trainingsschema habe, dass ich genau weiß, wann ich was mache. Und ja, so fühle ich mich im Kopf frisch, wenn ich dann auch Analyse machen soll oder was anderes. Ja, und vielleicht, du hast recht, vielleicht bin ich auch ein klein bisschen bekloppt.
Habe ich nie gesagt und auch nicht gedacht oder gemeint, aber ja, also wir haben hier bei mir in der Nachbarschaft in Sassenberg auch einen Triathlon, der seit über 20 Jahren, die haben vor kurzem Jubiläum, 25 Jahre, stattfindet, den ich jahrzehntelang moderiere, und ich habe riesen Respekt vor Triathleten, was die da alles leisten, aber du hast schon recht, das Schwimmen, wenn da hunderte Athleten zeitgleich im Wasser sind und flügen da mit ihren Armen durch das Wasser, das sieht überragend geil aus, das muss man wirklich sagen, und habe da riesen Respekt vor, also von daher ganz stark, Erik Meyer. Dankeschön, dass du Zeit hattest, dass wir stören durften. Ich wünsche dir alles Gute.
Bitte, bitte, immer gern gemacht.
Ich bin jetzt aber auch so egoistisch zu sagen, wäre schön, wenn die Niederlande Vize-Europameister wird und gegen Deutschland verloren hat im Endspiel, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, ne, oder?
Ach, wir werden sehen. Ich bin für ansehnlicher Fußball, guten Fußball. Wenn der etwas mehr aus Deutschland kommt, dann genieße ich den auch. Allerdings bleibe ich orange.
Oranje Boven, so heißt das, orange.
Oranje Boven.
Dankeschön, Erik Meyer, alles Gute wünsche ich.
Jo, schöne Grüße da. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Erik Meyer. Wieder mal sehr sympathisch. So habe ich ihn seit vielen Jahren kennengelernt. Wir haben zusammen im selben Hotel übernachtet. Nein, nicht im selben Bett, um Gottes Willen, nur im selben Hotel. Im legendären Neuwirt in Unterföhring. Und wenn Erik Meyer zu Sky gegangen ist zu arbeiten, war ich dann bei Sport1 und Amazon unterwegs. Und wir haben viele, viele lange und gemeinsame Frühstücke ausführlich miteinander über Fußball geredet. Dankeschön, Erik Meyer. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst. Das geht über Facebook, LinkedIn, Twitter oder Instagram. Denn mich würde schon interessieren, wie kommt Bosses Bundesliga-Blog bei euch an? Gefällt euch das? Habt ihr Vorschläge, was anderes zu machen? Themenvorschläge, die ich gerne umsetze? Würde mich schon sehr freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal die Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog kostenlos abonnieren. Das ist ja möglich über Spotify, iTunes, Deezer. Ihr hört das natürlich auch über die podcastfabrik.de, über meine Homepage ralfbosse.de, meinsportpodcast.de oder auch über die Apps Football Was My First Love und Audio Now. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, und jetzt heißt es Daumen drücken für die deutsche Mannschaft. Ich weiß immer noch nicht, ob sie im Achtelfinale ist, denn ich produziere diese Ausgabe am Dienstagnachmittag. Bin am Mittwoch dann, das heißt, wenn ihr es hört, gestern, zu Radio NRW gefahren, ins EM-Studio, habe dort 2 Tage gearbeitet und ja, weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie es ausgeht. Aber ich denke und hoffe, dass ich euch zum Abschluss wünschen darf, alles Gute für das Achtelfinale mit der deutschen Mannschaft. Ich drücke die Daumen, wie ihr das vermutlich auch macht, dass Deutschland dort eine Runde weiterkommt ins Viertelfinale. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch alles und wir sind nicht rausgeflogen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Alles Gute. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.